Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Live von der Buchmesse in Leipzig, hier in der Halle 2. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie da sind. Eine Stunde lang wollen wir Sie wieder literarisch mitnehmen durch diesen tollen und vollen Bücherfrühling und der trüben Weltlage. Da trotzen wir gleich mit einem richtig lustigen Buch, das sich Robert Seethaler, der Bestsellerautor aus Österreich, und Rattelschneck, der Cartoonzeichner, ausgedacht haben. Wir werden über Norwegen uns unterhalten, natürlich über das Gastland. Dann haben wir aber Besuch aus der Schweiz. Da kommt Meral Qureshi mit ihrem jüngsten Roman. Und schließlich freuen wir uns auf Ilja Trojanow, den fantastischen literarischen Weltenbummler. Er bringt uns etwas wirklich Sensationelles mit aus seiner Heimat, etwas sehr Altes und trotzdem Hochaktuelles. Ich freue mich auf diese Gäste. Ich hoffe, Sie auch. Gleich legen wir los. Deutschlandfunk Kultur live von der Buchmesse aus Leipzig, und jetzt blättern wir in einem Buch, bei dem ich ständig lachen, lächeln, grinsen musste wegen der Texte, der Einfälle und der witzigen Bilder, die einer der bekanntesten deutschen Zeichner dafür entworfen hat. Wenn ich seinen Namen nenne, Markus Weimer, wird es den meisten so gehen wie mir anfangs, als ich ihn zum ersten Mal hörte: Markus, wer bitte? Aber wenn ich dann sage Rattelschneck, dann werden sicherlich etliche unter Ihnen mit der Zunge schnalzen. Das Comic-Duo, berühmt seit Jahrzehnten für seine Cartoons von der Taz über die Titanic bis zur Süddeutschen Zeitung. Markus Weimer ist die eine Hälfte von Rattelschneck. Willkommen.
Danke.
Und zu 100% aber steht einer der prominentesten Schriftsteller Österreich bei uns hier auf der Bühne, Robert Seethaler. Großartig, dass Sie auch da sind. So, jetzt kriegen wir noch das Buch hier hingestellt. So, also, Sie haben sich zusammen ein Buch ausgedacht, bei dem es gar nicht so leicht ist, es vorzustellen, wenn man es nicht sieht. Erzählen Sie vielleicht erstmal, wie es überhaupt entstanden ist. Sie sollen in einer Kneipe zusammengesessen haben, hört man, nett gebechert, nehme ich an, und dann war da eine Idee. Welche denn? Aber am besten fängt der an, der Sie hatte. Waren Sie es, Herr Seethaler, oder Sie, Herr Weimer?
Also von Idee kann man gar nicht sprechen, sondern wenn schon, dann von Schnapsidee. Die Kneipe heißt Nova, ist in Kreuzberg, und dort haben wir uns getroffen, tatsächlich vorher noch nie, und sind dann so ins Reden gekommen und haben dann nach 3-4 Bier zu zeichnen begonnen.
Schon in der Kneipe, ja?
Ja, da gab es so ein kleines Notizbüchlein, da haben wir zu zeichnen begonnen, das dann irgendwie ausgeartet, und später haben wir uns dann verabredet.
Also ich hatte das dabei, weil ich bin ja der Zeichner, er ja nicht. Und habe dann am nächsten Tag morgens da reingeguckt und habe ich gesehen, dass er etwas reingezeichnet hat. Da war ich ein bisschen irritiert. Ein Kamel kann man auch in dem Buch sehen. Und dachte, ah ja, zeichnen kann er also auch.
und dann haben Sie sich angefangen, E-Mails zu schreiben.
Ja, das ging nur, da passierte dann Wochen, Monate nichts. Und dann kam er war in Paris, ich weiß auch nicht warum, und hat mir dann mein Kamel geschickt. Guck mal, wir hatten doch mal da. Und dann haben wir begonnen, hin und her zu schreiben. Ja. Daraus ist das entstanden.
Also Trotteln heißt das Werk, und mit diesem Titel und Wort geht eigentlich schon die erste Geschichte los. Klar sind die Trottel gemeint, kann aber auch das Verb sein, so vor sich hin trotteln oder so. Dann aber wird ein großes Thema draus, wenn man es anders ausspricht und schreibt, nämlich Trotteln, also die Puscheldinger am Vorhang. Wie hat denn sich das entwickelt?
Ich muss nur kurz korrigieren, trotteln tut man nicht beim Gehen, sondern trotten.
Man trottet, ja, stimmt, haben Sie recht.
Was war nochmal die Frage?
Wie das so kam mit den Trotteln, also mit den
Puscheln. Ja, es war so, dass er eine Zeichnung gemacht hat von einmal demselben Typ, der ein Trottel ist, und dann so einen Text dazu. Ich dachte, das soll ein Trottel sein. Und bei mir war aber bei Trottel gleich so ein Ding, was am Vorhang hängt.
In Österreich sagt man Quasten, die Quasteln.
Quasten. Gibt es auch beim Tiroler Hut Trotteln, habe ich
Ja, genau, den habe ich auch gezeichnet, der kam aber nicht ins Buch. Ja,
und Sie, um ein Beispiel zu nennen, Sie, Herr Weimar, zeichnen dann so einen Vorhang, wo die eine Trotteln zur anderen sagt, na, heute schon in Zugzwang gekommen. Und so schwingen Sie sich dann irgendwie so von Vorhang zu Vorhang. Ein Stäbchenparkett spielt dann auch eine Rolle. Da gibt es so ein Foto, das ist bei Ihnen, glaube ich, in der Wohnung aufgenommen, oder?
Nee, bei mir.
Bei Ihnen, ach, aha. Und was hat es mit den Trotteln zu tun?
Ja, das frage ich mich auch. Aber ich zeichne manchmal Stäbchenparkett, weil das so einfach zu zeichnen ist.
Also das ist ein richtiges Foto in dem Buch. Und dann wird alles so wimmelmäßig auf den Seiten zusammengemischt, die jeweiligen E-Mails, immer auch mit Zeitangabe. Ne? So dann die Zeichnung, manchmal haben sie sich nachts diese E-Mails geschrieben irgendwie. Und man versteht die manchmal gar nicht, die E-Mails. Muss man sich dann so zusammenreimen aus den Bildern? Es wirkt schon so wie ein rein privater Austausch, als ob einem, was dem einen durch den Kopf rauscht, wird hingeschrieben. War das so, Herr Seethaler?
Ach so, ja, rein privat. Und das Ding ist, ich weiß nichts zu dem Buch zu sagen. Man muss das einfach sich angucken.
Ja, aber ihr habt es ja gemacht, komm. Ich meine, das wäre...
Also es war so, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich habe einfach nur ihm immer mal irgendwas geschrieben und hat er zurückgeschrieben. Ich bin schon froh, wenn er damit überhaupt reagiert. Aha. Und er hatte halt immer Zeit, würde ich mal vermuten. Ich habe auch gar, ich weiß gar nichts von ihm so richtig. Und...
Aber wer hat denn das dann sozusagen als Buch konzipiert? Manchmal gibt es so kleine Lektoratsstempel auf den Seiten irgendwo, so Fragezeichen oder hä, mit so Einwürfen und Fragen. Der Lektor fragt zart an. Also irgendjemand muss ja mal losgelegt haben und gesagt, hey Leute, wir machen da ein Buch draus.
Ja, das hat er gesagt.
Das hat er gesagt.
Und dann hat er den ich habe es gesagt und dann habe ich mit dem Verleger gesprochen und der hat dann wirklich... Der hat das ernst genommen. Das war das Merkwürdige daran. Dann sind wir ein bisschen unter Not gekommen und haben dann weitergemacht. Aber der Verleger wollte dann wirklich das Buch machen. Und diese Lektoratsanmerkungen, die sind zum Teil ernst gemeint.
Ich meine, kommen wir mal auf ernste Inhalte. Zum Beispiel gibt es einen Empfang beim Botschafter der Niederlande, zu dem Sie eingeladen wurden. Was hat sich daraus ergeben für das Buch?
Naja, das ist halt so, das ist dann am Tag so und so. Steht ja da oben dann immer, das, an welchem Tag das stattfindet. Also jetzt hier vorne noch nicht, aber wenn man dann da reinguckt. Aha. Und an dem Tag war ich halt beim Botschafter eingeladen. Und auf dem Weg dahin zur Botschaft, holländischen Botschaft in Berlin, bin ich an so einem Plakat vorbeigekommen, das auch da drin ist. Das habe ich dann fotografiert und dann habe ich mit dem Botschafter gesprochen. Und dann habe ich ihm das geschrieben, dass ich bei der Botschaft war. Oder dahin gehe vor allem. Und er meinte, dann frag den Botschafter mal Folgendes. Dann habe ich mir das so aufgeschrieben, was den Botschafter fragen soll.
Was soll er denn fragen?
Was war das?
Weiß ich nicht mehr.
Irgendwas mit dem Botschafter erschießen oder sowas.
Ja, darum geht es dann.
Ich will jetzt nicht spoilern, aber es war schon, auf jeden Fall muss man... Man lacht, man versteht eigentlich gar nichts, aber es ist trotzdem lustig. Ich meine mal so zwischendurch, warum finden Sie eigentlich Fix und Foxy scheiße, wie es einmal krass heißt? Ja. Also ich habe das als Kind geliebt. Finden Sie es scheiße,
Fix und Foxy? Ich habe es nie gelesen.
Ach so.
Auch keinen Mickey Mouse. Und fand bei Fix und Foxy den Professor Knox am besten. Und am allerbesten fand ich seine Villa Knox. Da habe ich einmal mir die Villa Knox angeguckt. Aber gelesen habe ich Fix und Foxy nicht.
Und Sie sind auch kein Comic-Leser gewesen, Herr Seethaler, oder?
Ich denke die ganze Zeit darüber nach, was man eigentlich über dieses Buch sagen könnte. Mir fällt kein
Mir fällt noch was ein.
Mir fällt überhaupt nichts ein. Ich stehe stumm hier, das Buch lässt sich einfach nicht beschreiben. Man muss das wirklich sich angucken, es fehlen ja hier die Bilder.
Aber es ist schon mal schön, wenn die Autoren hier so zu sehen sind, die sowas gemacht haben.
Der ne? Markus ist schön, ich nicht.
Aber nochmal Literatur, kommt öfter vor, also apropos Fix und Foxy, Mickey Mouse, Schweinchen Dick und dann bis hin zu Ovid und einem top aktuellen gesellschaftspolitischen Thema, nämlich Ovid und Long Ovid. Einer unangenehmer als der andere. Ich muss gestehen, ich habe eine Sekunde gebraucht, bis ich es kapiert habe. Wem ist denn der Supergag eingefallen?
Glaub mir.
Wenn der nicht viral geht, dieser aus diesem Buch, haben Sie da schon Reaktionen gekriegt?
Also ich noch nicht.
Nee. Herr Seethaler, Sie haben aber auch noch jemand erfunden, den Tranquilizer. Da habe ich natürlich sofort an den Equalizer gedacht von Denzel Washington. Die Filme, kennen Sie die?
Nee?
Okay, ja, dann ist der Gag egal. Aber was macht denn der Tranquilizer?
Tranquilizer schläfert die Leute ein. Das ist ein Superheld. Wir haben verschiedene Superhelden erfunden. Der Tranquilizer ist einer, der durch seine bloße Langweiligkeit und Gegenwart die Gegner einschläfert. Der landet plump immer mit so einem kleinen Cape und der Gegner pennt sofort ein. Das ist eigentlich alles.
Das ist eine ganz lange Bildstrecke. Das hat Sie sehr, sehr inspiriert, ne? Und dann kommt noch der Organizer dazu, aber das klappt nicht so gut, ne?
Der Organizer ist noch besser, der trägt Brillen und versucht immer den Tatort zu reinigen. Und der ist aber so organisiert, dass er die ganzen Spuren wegreinigt.
Gesellschaftspolitisch top ist auch die Strecke über den Star-Kult. Da kommen wir jetzt nicht mehr dazu, also als Appetizer. Am Ende geht es nochmal so um die Machart des Buches. Da heißt es als Anleitung, Robert Seethaler und Markus Weimer machen unter den schwächlichen Augen des Lektors, was sie wollen. Das war die Message, ja? So habt ihr gearbeitet.
Das wussten wir ja nicht, während wir gearbeitet haben. Aber irgendwann war es dann klar, dass der schwächliche Augen hat, ja.
Und am Ende gibt es so noch wieder so ein Wimmelbild mit der Marketingkampagne, Zitat, wir waren jung und brauchten den Gag. Vielen Dank, Robert Seethaler und Markus Weimer alias Rattelschneck, für diesen Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur. Okay, und danke. Viel Erfolg für diesen Riesenspaß mit Trotteln. Bei Ullstein ist das Buch erschienen. Die Hallen füllen sich und bei uns auch ist schon eine Menge Publikum. Wollen wir sie mal hören? Hallo! Ja. Hey. Ja, bunt. Hey. Ja, wir müssen uns leider ein bisschen entschuldigen. Wir Menschen, die jetzt vielleicht auf Erik Fosnes Hansen gewartet haben, den Superstar aus Norwegen, der hat uns vorhin angerufen, er hat Magen-Darm und so will er nicht auf die Bühne. Ist ja klar. Natürlich hätten wir uns über Norwegen, das Gastland, unterhalten, aber dafür haben wir die erste Kraft hier im Deutschlandfunk Kultur aus unserer Lesart-Redaktion. Elke Schlinsog ist hier. Jawohl.
Elke, guten Morgen.
Guten Morgen, hallo. Du warst natürlich jetzt auch schon schwer unterwegs, gerade was das Gastland Norwegen anbetrifft. Wir haben jetzt schon viel davon gehört, Auftritt, Kulturministerin im Gewandhaus am Mittwoch. Was ist denn dir so an gastländisch-norwegischen besonders aufgefallen?
Ja, ganz auffällig ist wirklich, wie omnipräsent dieses norwegische Gastland ist. Es scheint so, als ob Norwegen mit der Nationalmannschaft hier angereist ist. Also Sie müssen sich vorstellen, Karl-Ove Knausgård und Maja Lunde, das sind ja Literaturstars, nicht nur in Norwegen. Und an denen kommt man an den Messehallen nicht vorbei. Also sie sind gefühlt, müssen sie tausende Autogramme geben, Selfies machen. Und ich stand gestern neben ihm, als seinem vermutlich jüngsten Fan ein Autogramm geben musste. 10 Jahre. Ich fragte ihn, wie alt bist denn du? Und
Knausgård.
Und er fragte auch Knausgård ihn, wie alt bist du denn? Ist das für deine Mutter? Nein, das ist für mich. Ich lese sie total gerne. Das sind die Norweger hier, immer da, immer bereit, für alle etwas zu unterschreiben. Und vielleicht bekommt man auch hier auf dieser Messe, Joachim, so eine Ahnung, woran das liegt, warum dieses Land mit nur 5,5 Millionen Einwohnern, warum die so unglaublich erfolgreich sind, nicht nur auch in ihrem eigenen Land, auch auf dem deutschen Markt. Das liegt, glaube ich, nicht nur an der guten Literaturförderung. Es gibt ja zum Beispiel die Ankaufsregelung. Sie müssen wissen, von allen Büchern, die in Norwegen erscheinen, kauft der norwegische Staat 800 Exemplare, schickt sie ins Land, in die letzte Ecke Norwegens, in alle Bibliotheken. Und so haben sie natürlich einen großen Wirkungsgrad. Es liegt vielleicht auch nicht nur am guten Stipendiumsystem und der staatlichen Agentur Norla, die auch die Übersetzung fördert, sondern ich glaube, das liegt daran, welchen entspannten und unaufgeregten Eindruck die Norweger hier machen. Deswegen habe ich so gerne das von Karl-Ove Knausgård erwähnt. Sie präsentieren sich hier ganz bodenständig. Auf welchen Lesungen sie ich auch erlebe. Knausgård, ich habe auch den wunderbaren Matthias Faltbakken, den müssen Sie sich übrigens merken, das ist einer der besten norwegischen Autoren, den müssen Sie lesen. Auch Wenche Mühleisen ist hier mit ihrem wirklich urkomischen Ermutigungsroman. Wenn die sich hier zeigen, dann ist es klar, bodenständig, freundlich. Das ist ein wunderbares Fest. Ich glaube, Sie feiern hier ein Bücherfest wie ein Familienfest.
Es ist nicht, aber nicht nur Literatur hier gegenwärtig, sondern auch die Politik. Es gab schon zur Eröffnung starke politische Töne. Wird das auch eine politische Messe?
Also man hat es ja eigentlich schon am Eröffnungsabend gehört, als wir im Gewandhaus die Börsenvereinschefin Karin Schmidt-Friedrichs hörten, die auf die 6. Reihe im Gewandhaus zeigte. Da war ein Platz leer und auf den Inhaftierten, in Algerien inhaftierten Schriftsteller Boualem Sansal verwies. Ein trauriges, emotionales Bild gleich am Eröffnungstag. Und es führt so weiter. Sansal ist ja Friedenspreisträger und hat hier auch in Deutschland eine wirklich große Fangemeinde. Und Sie müssen wissen, dass ja vor viereinhalb Monaten verhaftet wurde auf der Reise nach Algerien. Am Flughafen ist er inhaftiert, der Vorwurf, gegen die Staatssicherheit Algeriens verstoßen zu haben. Die Proteste weltweit waren groß, aber auch hier im Lande vom PEN, vom Börsenverein sehr stark. Und deswegen fand ich es gestern auch sehr stark, dass die Verlegerin, seine deutsche Verlegerin im Merlin Verlag, die Katharina Meyer, zu einer Solidaritätsveranstaltung aufgerufen hat, denn seit wirklich Monaten wünscht sie sich eine klare Stellungnahme von der deutschen Regierung. Und deswegen war es umso wichtiger, dass gestern Staatsrätin, jetzt gerade noch geschäftsführend im Amt, Claudia Roth, da war und auch erstmals, wirklich erstmals, sich zu diesem Fall öffentlich äußerte.
Und es ist ein trauriger Moment, ein trauriger Tag, dass wir heute erfahren mussten, dass ein 80-jähriger, krebskranker Mann, ein wunderbarer Schriftsteller und Intellektueller, zu 5 Jahren Haft verurteilt wurde. Dieses offenkundige politische Urteil verurteile ich auf das Schärfste und ich fordere die unverzügliche Freilassung von Boualem Sansal. Je proteste. Je proteste contre cette justice politique et j'exige la libération immédiate.
Ja, sichtlich spät, aber das Statement auch von der deutschen Regierung kam. Ich habe gestern wirklich noch nie so bewegt seine deutsche Verlegerin erlebt. Katharina Meyer hat sich natürlich, hat auf Begnadigung gehofft. Gestern fiel das Urteil, 5 Jahre Haft, Sie haben es gehört, für den französisch-algerischen Schriftsteller Boualem Sansal, obwohl er 80 Jahre alt ist und krebskrank. Und sie hofft natürlich immer noch auf eine Möglichkeit. Es ist unmenschlich.
Also ich fand es jetzt erstmal wirklich wichtig, dass überhaupt von politischer Seite ein offizielles Statement kommt und insofern ist es auf jeden Fall sehr wertvoll und die Sache ist natürlich noch nicht vom Tisch. Wir wissen jetzt, dass das Urteil gesprochen ist. Was das jetzt eigentlich genau bedeutet, was ist jetzt das nächste Szenario, ich weiß es nicht. Aber es ist wichtig, dass die Politik und ich glaube daran und will es auch glauben, dass die Politik hinter den Kulissen schon sich bemüht, also auch auf deutscher Seite. Und dieses Statement unterstreicht das.
Sie hören es raus, hier ist Diplomatie im Spiel, aber auch das sind die Töne der Leipziger Buchmesse. Die Freiheit des Wortes, ja, und der Menschenrechte, ich glaube, das war noch nie so nachdrücklich Thema wie jetzt in diesen Zeiten und jetzt auf dieser Buchmesse.
Aber auf der Messe und immer in Leipzig auch, gibt es jedes Jahr auch wieder allerhand Neues zu entdecken und zu bestaunen. Neue Formate werden ausprobiert. Was ist denn dieses Jahr in Leipzig so besonders auffallend?
Ja, also ganz kurz noch, weil das wirklich einen solchen Zuspruch erfährt. Die Messe hat sich wirklich was ausgedacht, ein eigenes Forum zum Thema Mensch und KI kreiert, schöne neue Welt, Fragezeichen. Und was Sie hier auf die Beine gestellt haben, das ist wirklich atemberaubend. Extrem viele Veranstaltungen finden dazu statt und die sind auch wirklich knallvoll besucht, weil sie auch so interessante Fragen angehen. Ja, können künstliche Intelligenzen Hass erkennen? Gehe ich gleich nachher hin, finde ich hochinteressant. Lässt sich mit der KI eine neue Sprache finden, zwischen Nationen oder zwischen Generationen? Was ist möglich? Und wir verfolgen das in unserer Literatursendung Lesart schon länger mit einem Verleger. Was ist möglich, was ist nicht? Ich habe das gestern eine Computerspieleautorin gefragt, Lena Falkenhagen, die natürlich auch Geschichten schreibt für Computerspiele. Sie hat alles ausprobiert, ist da wirklich spielfreudig, aber ist total an ihre Grenzen gekommen. Es wird es geben, davon ist sie überzeugt, es wird mal funktionieren, aber da müssen wir noch warten.
Und die Manga-Mäuse sind auch sozusagen Sonderzahl unterwegs. Eine eigene Manga-Con-Comic-Messe wird es geben. Ich bin schon an den Hallen vorbeigegangen. Es ist unglaublich, wie die aussehen. Ne? Großartig.
Sie schwirren schon umher. Ja.
Also, schlimme Nachrichten aus der Welt, aber gute Nachrichten von der Messe. Elke Schlinsock hat sie für uns gesammelt. Danke dir, Elke.
Gerne.
Und wir freuen uns auf den nächsten Gast. Sie kommt aus der Schweiz. Und bei mir ist jetzt Miral Qureshi, die Schriftstellerin aus der Schweiz. Willkommen.
Dankeschön.
Für Ihre ersten 2 Romane wurden Sie schon gefeiert als eine der wichtigsten Stimmen der Schweizer Literatur. Nun ist Ihr 3. Roman erschienen, Im Meer waren wir nie. Bevor wir darüber ins Gespräch kommen, Frau Qureshi, würde ich Sie gerne den Hörern und den Hörerinnen, die Sie noch nicht kennen, ein bisschen vorstellen. Sie sind 1983 in Prizren, eine Stadt im Süden des Kosovo geboren. Ihre Familie gehörte zur türkischen Minderheit. Ihre ersten 9 Kinderjahre haben Sie dort verbracht. Welche Erinnerungen haben Sie noch an diese Zeit oder sind da am meisten haften geblieben?
Ja, Ich glaube tatsächlich, also ich bin ja dann zum ersten Mal wieder, als ich 22 Jahre alt war, zurückgekehrt. Und es ist schon das mit der Erinnerung. Also man stellt sich das schon ganz anders vor, als es dann tatsächlich ist. Es ist ja auch immer viel größer und viel schöner und viel weiter. Aber dann steht man plötzlich so als erwachsene Person da und denkt sich, ist ja gar nicht mehr so. Aber so die Erinnerungen, als ich da war, lebten meine Großeltern und die waren dann halt plötzlich nicht mehr da. Das ist schon was dann fehlt. Mhm. Ja.
Ihre Familie ist dann 1992, also gleich zu Beginn des Jugoslawienkrieges, in die Schweiz gegangen. Ich meine, der Kosovo kam jetzt so aus unserer Perspektive erst viel später in die Schlagzeilen. In Prizren gab es Ende der 90er sogar eine Einheit der Bundeswehr. Also, wie gesagt, Sie waren 9 Jahre alt, dann sind Sie in der Schweiz aufgewachsen, sind eine Schweizerin geworden, haben Ihren Weg gemacht. Aber Ihre Herkunft und die Situation der Einwanderer spielt auch in Ihrem Roman, in Ihrem Schreiben immer eine große Rolle. War das auch ein Weg, ein Mittel, diese Erfahrung zu verarbeiten?
Naja, in meinem ersten Buch geht es um den Tod eines Vaters und die Familie, die kommt nicht aus der Schweiz. Es war nicht so mein großes Thema, aber natürlich jeder Mensch, der ein Buch liest, nimmt sich das raus, was ihn interessiert und was man selbst kennt. Man sucht sich vielleicht selbst ein bisschen in den Geschichten. Für mich war das nicht so ein Thema, aber es ist da, es ist halt immer da. Es ist etwas, was da ist, bleibt. Und ich kann das nicht wegdrücken.
Und es ist jetzt auch wieder da im neuen Roman, Im Meer waren wir nie. Das ist der Romantitel und zugleich ein Satz, den eine der zentralen Figuren ausspricht. Lilly, eine über 90-jährige alte Dame. Sie ist die Großmutter von Sophie, der besten Freundin der Ich-Erzählerin wiederum, die hat keinen Namen. Und sie hat Lilly, besucht sie regelmäßig im Altersheim, als eine Art Job bezahlt von Clara, der Mutter von Sophie, die froh ist, dass sich jemand Lilly kümmert. Am Anfang braucht man ein bisschen, bis man so die Namen und die Familienverhältnisse geklärt hat. Und der Roman beginnt aber auch mit der Beerdigung der alten Dame, die dann traurigerweise stirbt. Und von da aus erzählen sie so im Rückschau sehr assoziativ, mit vielen Zeitsprüngen, die Geschichte zweier eng miteinander verbundenen Familien. Die ganz kleinen Episoden, manchmal stehen nur so zwei Sätze auf der Seite. Ich habe mich gefragt, was das für ein erzählerisches Prinzip war, auch beim Schreiben. War das auch so assoziativ oder hatten Sie einen Plan dafür?
Ich habe selten einen Plan und ich habe auch so keinen Plot. Also ich stelle mir nicht vor, wie die Geschichte weitergeht oder wie sie endet. Und ich habe auch angefangen mit diesem Tod, weil ich Geheimnisse nicht mag. Wenn ich dann so alles verraten habe, kann ich dann endlich anfangen zu erzählen. Und dann habe ich so diese Freiheit. Und nein, ich habe mir das nicht so ausgedacht, aber ich brauche immer sehr viel Zeit zwischen den Büchern. Also alle 5 Jahre kommt ein Buch. Das heißt, ich kann mir auch diese Zeit nehmen und kann diese Figuren kennenlernen und sie entwickeln und mit ihnen irgendwie mitwachsen. Und sie gern bekommen oder eben nicht. Ich kann die auch so von der Brücke springen lassen und dann sind sie halt weg.
Aber diese Lilly ist ja schon eine prima Figur. Also 90 Jahre alt, aber noch ganz geistig fit. Manchmal nicht mehr so. Manchmal denkt man, sie spielt oft nur vielleicht, ob sie ein bisschen dement ist oder nicht, so wie sie halt passt. Wie haben Sie diese Figur entwickelt? Sie kommt auch aus dem Kosovo, die Lilly.
Nein.
Nee? Dann habe ich, oder oh,
Lilly sehen Sie, dann hab ist ich, Schweizerin.
Dann habe ich das verwechselt. Wer kommt denn aus dem Kosovo?
Naja, ich weiß nicht, niemand eigentlich.
Niemand eigentlich.
Also ich, die schreibe.
Die Ich-Erzählerin aber doch, oder?
Naja, die Ich-Erzählerin hat bei mir keine Namen. Meine Ich-Erzählerin ist so wie meine Kamera ein bisschen. Ja. Die würde Sonny heißen, wenn sie einen Namen hätte. Ja. Also deswegen kommt die bestimmt nicht aus dem Kosovo. Aber man interpretiert das gerne rein. Also ich werde immer mit der Ich-Erzählerin verbunden. Ist schon okay für mich. Ja. Ich bin ja irgendwie mit all meinen Figuren verbunden. Aber das ist jetzt auch nicht was wichtig war für mich.
Aber vielleicht bin ich auch deswegen drauf gekommen, weil die Ich-Erzählerin ihren Vater früher verloren hat. Der ist ganz weit weg, 2000 Kilometer begraben. Jetzt mutmaßlich ist es im Kosovo, wer weiß. In ihrem ersten Roman, Elefanten im Garten hieß der, da steht auch so der frühe Verlust des Vaters im Mittelpunkt. Und er und dieser ist jetzt auch für den Sohn ihrer Freundin, also im Roman, eine Art Ersatzvater, wie es an einer Stelle heißt. Also Vaterlosigkeit, das ist auch ein kleines Thema oder großes Thema von Meral Qureshi.
Abschied ist ein Thema, bestimmt. Loslassen ist ein Thema. Und irgendwie mein Neffe, der ist 12 Jahre alt und er meinte mal zu mir, warum schreibst du eigentlich immer über den Tod? Und ich so, tue ich doch gar nicht. Aber ja, irgendwie mache ich das. Mhm. Wahrscheinlich auch ein bisschen so diese Ängste, ja?
Aber kommen wir nochmal zurück zur Lilly. Also ich muss sagen, die Figur hat mir am besten gefallen, auch mit ihrer Altersgenossin Erna, die auch im Altersheim lebt. Das sind so oft skurrile Szenen im Altersheim. Ich habe fast das Gefühl gehabt, Sie haben dort am Ort recherchiert. War das so?
Ja, ich bin ganz, ganz oft da gewesen und habe mit den Leuten gesprochen und die haben mir sehr, sehr schöne und erschreckende Geschichten erzählt. Aber es ist ja auch so, dass ich diese Figuren, Sie haben es ja vorhin angesprochen wegen Prizren, also meine Figuren entwickle ich schon aus Situationen, die ich kenne, aus Erinnerungen, aber es ist halt so mit der Erinnerung wie ein bisschen auch mit dem Träumen. Man wacht morgens auf und denkt, es war so real, dieser Traum. Es kann ja gar kein Traum gewesen sein. Und beim Versuch, diesen Traum in Worte zu fassen, es jemandem zu erzählen oder sich selbst, ich weiß es nicht, verblasst der so und zersplittert und alles verändert sich. Das Meer wird zum Fluss und der Bruder wird zur Schwester und der Mond wird zur Sonne. Wissen Sie, was ich meine? So, und ich schreibe dann auch so. Also ich starte schon bei einem Verlust. Mein Vater ist gestorben und ich habe darüber geschrieben, aber das wurde dann nicht mein Vater, sondern es wurde dann eine Geschichte über den Tod eines Vaters. Weil ich kann das nicht, kann diese Realität nicht fassen, auch wenn ich es versuche und immer wieder versuche. Es bleibt so bei einem Versuch und deswegen mache ich weiter.
Es ist auf jeden Fall wunderschön zu lesen. Es ist so eine ganz poetisch zarte Sprache. Manchmal war es mir gerade egal, wer jetzt redet oder was passierte oder so, sondern es war einfach so ein schöner Sprachfluss. Ich habe fast das Gefühl gehabt, dass Sie auch eine Lyrikerin sind, oder? Vielleicht?
Das weiß ich nicht. Ich schreibe einfach.
Ein Gedichtband von Meral Qureshi?
Das weiß ich auch nicht. Ich vermische ja diese Sprachigkeiten irgendwie. Ich trenne die so nicht. Deswegen steht manchmal auch nur ein Satz auf einer Seite. Ich glaube, die Sprache ist mir schon auch wichtig. Und deswegen lasse ich mir auch Zeit. Und ich versuche so dieses viele Material, das in 5 Jahren entsteht, versuche ich so zu verdichten. So, ich habe mal gesagt, es ist so, wie mein Bruder früher so aus dem Brot das Innere, das Weiche rausgenommen hat und so zu Kügelchen, geknetet fast, ganz hässlich, und dann diese gegessen. Also ich mache so Kügelchen.
Die Erzählerin ist namenlos und sie bleibt sozusagen am Ende, ja, sie bekommt keinen Namen, aber man hofft, dass sie vielleicht mal einen bekommt, weil sie geht nämlich weg, kündigt das an und man hat so das Gefühl, weil sie so der Kitt in diesem Familienmodell ist, dass wenn sie geht, eigentlich sich alles auflöst und deswegen hofft man eigentlich, dass man sie wiedersehen könnte. Was meinen Sie, besteht eine Chance?
Naja, genau. Sie ist ja meine Kamera, also wird man sie immer wieder sehen.
Im Meer waren wir nie. Der neue Roman von Meral Qureshi ist jetzt im Zürcher Limmat Verlag erschienen. Alles Gute dafür. Dankeschön, dass Sie bei uns waren. Schönen Tag Ihnen noch in Leipzig. Alles Gute. Und nun werden wir wieder politisch aktuell mit einem Buch der Macht. Und das bringt uns Ilja Trojanow mit. Hallo, wie schön, dass Sie Zeit für uns haben.
Hallo.
Seit mehr als 30 Jahren sind Sie ein literarisches Pfund in der deutschen Literatur, Herr Trojanow. Die Auszeichnungen, die sind nicht mehr zu überblicken und auch beim Zählen Ihrer Bücher kommen kaum noch mit. Ein Titel finde ich aber immer noch die wunderbarste Überschrift über den Charakter, für den Charakter Ihres Werks und Ihre Person, wie ich finde, der Weltensammler. Heißt ein Roman und auf fast allen Kontinenten hat er gelebt und darüber geschrieben. Jetzt aber haben Sie in Ihrem Geburtsland Bulgarien etwas gefunden, ausgegraben, kann man wirklich sagen. Ein altes Buch für das bulgarische Volk, so hieß es im Original. Anno 1897 ist es erschienen. Sagen Sie selber mal, was ist es für ein Buch? Erzählen Sie.
Der Vezier in Istanbul ist alt, krank, spürt sein Ende kommen und er ruft seinen Neffen zu sich und sagt, mein Lieber, ich muss dir die Staatsgeschäfte beibringen, weil du derjenige bist, der mein Nachfolger sein soll. Und in 15 Abenden und Nächten führte er ihn, ich würde behaupten, wie keine sonst in der Weltliteratur, durch alle Mechanismen der Macht und durch alle Strategien der Herrschaft.
Es ist so ein bisschen Scheherazade im negativen oder im anderen Sinne. Aber kommen wir nochmal zurück. Jetzt sind Sie gleich in die Handlung gebrettert und wir kommen gleich auch auf diesen Vizier noch zu sprechen und seine Machtstrategien. Aber 1897 ist dieses Buch zum ersten Mal erschienen. Niemand kannte es bei uns oder so. Wie sind Sie drauf gestoßen?
Na, ist überhaupt die erste Übersetzung jemals in eine andere Sprache.
Ja. Nee, als ich Student... Die hätte ich jetzt noch gebracht später.
Ach so, Entschuldigung.
Also, wer ist das? Wer ist der Verfasser? Nee,
mein Onkel, der 10 Jahre in Bulgarien im Gefängnis war, als politischer Häftling, der hat es mir geschenkt, als ich Student war, weil er darüber gestaunt hat, dass ich Jura studiere. Und er hat sich gedacht, ich muss dich mal über die wahren Zentren der Macht und der Herrschaft aufklären. Und er hat es mir geschenkt. Ich war völlig begeistert. Ich habe es immer wieder gelesen, aber es ist als Epos geschrieben, das heißt in 5-hebigen Jampen, in einem archaischen Bulgarisch. Das heißt...
Und das konnten Sie damals noch trotzdem lesen?
Sie unterschätzen schon wieder.
Archaisches Bulgarisch, ich meine, wenn man mir sagt, ja, ich soll was auf Altdeutsch.
Es gibt ja Wörterbücher und es gibt Leute, die man fragen kann.
Stojan Michalowski heißt der Autor. Ja. Gilt in Bulgarien als eine Art Klassiker.
Ja.
Bei uns kennt ihn niemand. Wer ist das?
Ja, Sie wissen ja, was die Definition von Klassiker ist, was jeder kennt und niemand liest.
Und das ist auch in Bulgarien.
Und so ist es auch in Bulgarien, ja.
Aber wer war denn das?
Einer der bulgarischen Aufklärer. Das heißt, in ganz Südosteuropa Befreiung von der osmanischen Herrschaft, Nationalstaaten, große Hoffnungen, viele Leute, die sich für das Wohl der Gesellschaft aufopfern. Und dann kommen die alten Strukturen. Hierarchie, Plutokratie, Oligarchie und so weiter und so fort. Und alle Hoffnungen zerschellen. Und dieser Mann setzt sich hin und denkt sich so, wir müssen jetzt mal Tacheles reden über wie Herrschaft funktioniert.
Sie haben den Text jetzt zum ersten Mal in modernes Sprache übersetzt. Und das war alles andere als leicht, eben wegen dieses sozusagen poetischen Duktus, die 5-hebigen Jampen. Sie schreiben, ich habe mir erlaubt, dem Kollegen mit beiden Händen über die Mauer in eine andere Sprache zu helfen. Und man könnte nämlich sagen, dass 2 Bücher entstanden sind. Zum einen liest man das alte, neu nacherzählte Original von Ihnen. Und parallel auf derselben Seite, ich zeige mal das hier so, hier ist so der Text. Und hier ist links praktisch nochmal ein Text in Rot gehalten, übrigens auch ein wunderschönes Buch. Und da gibt es einen, wie soll man ihn nennen, einen begleitenden Chor mit Stimmen quer durch die Weltgeistesgeschichte, mit Dutzenden größter Namen von Hannah Arendt, Noam Chomsky, Friedrich Nietzsche bis hin zu Simone Weil, aber auch Klassiker Shakespeare, Machiavelli. Und alle äußern sich zur Macht.
Ja.
Wie haben Sie sich denn diesen Chor zusammen arrangiert?
Naja, es ist die hohe Messe der Macht. Also es gibt quasi die Stimme der Herrschaft, die sich ja auch göttlich determiniert. Der Vizier sagt ja auch immer wieder, Ordnung ist Gottes Wille auf Erden, es muss einer herrschen, ist das Führerprinzip, all diese Sachen kommen vor. Das heißt, das ist die Solostimme. Und drumherum ist der große Chor der vielfältigen Meinungen, und zwar aus allen Kontinenten und aus allen Epochen, wer hat sich Gedanken gemacht über Herrschaft? Und das reicht von alten Indern und Chinesen bis hin zu gegenwärtigen amerikanischen Autorinnen.
Sie haben den Erzähler schon reingebracht, also die Hauptfigur, den Vizier Abdulrahman Pascha, Oberhaupt der Hohen Pforte. Und was er dann erzählt, ist ja kurz gesagt eine Anleitung, wie man Macht erringt und sie nie wieder loslässt. Das ist auch der Obertitel des Buches jetzt. Und das Prinzip ist ganz einfach. Sei rücksichtslos, sei brutal, schrecke vor nichts zurück, zeige niemals Schwäche, schalte deine Gegner aus mit allen Mitteln, lügen, betrügen, töten. Ich meine, simpler geht's nicht mehr, funktioniert durch die Jahrtausende.
Ich würde ein wenig widersprechen. Ich glaube nicht, dass es simpel ist, sondern es ist von der ethischen Haltung simpel. Also er sagt zu Beginn, Moral hat in der Politik nichts verloren. Es geht tatsächlich darum, dass das Ziel alle Mittel heiligt, der Zweck alle Mittel heiligt. Aber dann kommt ja eine unglaublich spezifizierte und perfide Ausarbeitung. Es ist ein bisschen wie die im Moment modischen Ratgeberbücher, nicht? Also wie verlieren Sie 18 Kilo in 18 Tagen oder wie werden Sie zu einem freundlichen Mensch mit vielen Freunden, nur bezogen auf die Macht. Und dann kommen unglaublich viele Sachen, das war für mich der große Schock. Als ich daran gearbeitet habe, habe ich natürlich täglich Nachrichten gelesen. Und die Nachrichten des Tages wurden stets kommentiert durch den Visier. Das heißt, es ist was essentiell Universelles. Mhm. Unabhängig vom politischen System gibt es bestimmte Strukturen, es gibt eine bestimmte systematische Form von Herrschaft, die sich perpetuiert. Und wenn man die begreift, und das ist, glaube ich, die Bedeutung des Buches, wenn man die begreift, kann man auch besser sich gegen Herrschaft wehren, weil man eine analytische Klarheit hat über ihre Funktionsweise.
Ich meine, es ist klar satirisch überhöht. Michalowski will natürlich das Gegenteil. Er will warnen und uns aufrütteln, aber zugleich ist es doch schon eine Philosophie der Macht ihres Wesens. Einer aus ihrem Chor, der Jakob Burckhardt, bedeutender Schweizer Historiker, 19. Jahrhundert, der bringt es für mich wunderbar auf den Punkt, Macht ist per se böse. Das war sein Fazit auf eine Weise. Das will man als demokratischer Mensch eigentlich nicht annehmen, weil Macht auch die gute Herrschaft sein kann, die Verantwortung. Ja. Aber dennoch muss man diese böse Kraft immer einberechnen.
Naja, als demokratischer Mensch muss man ja auch gelegentlich aufwachen. Und es gibt ein Porträt in dem Buch, da beschreibt er einen Helfeshelfer, der die Aufgabe hatte, irgendwie Transport in Istanbul zu organisieren und der sich dann einerseits durch Inkompetenz, andererseits durch Gier den Verkehr ruiniert hat und sich selber bereichert hat. Und während ich das übersetzt habe, dachte ich mir, deutsche Verkehrsminister. Also sozusagen damals auf den Punkt gebracht.
Ja, aber ich habe ehrlich gesagt an andere Kandidaten gedacht. Ich meine, wenn man sich allein die aktuelle Weltgeschichte anschaut, dann ist dieses Buch wirklich wie ein Kommentar. Ja? Also Wladimir Putin dürfte diesen Pascha-Text in jedem Wort unterschreiben.
Er kann ihn übrigens auswendig. Und er beginnt den Tag mit einer Strophe.
Ich habe jetzt auch ständig an die Nachrichten aus der Türkei gedacht. Ja. Also mit welchem Machtbewusstsein Präsident Erdogan seinen Gegner aus dem Weg räumt und in den USA gehen Trump und seine Vasallen genau pfeilgerade
in den letzten Tagen Spur. Übrigens Netanyahu, der mehrere Sachen gemacht hat, die fast wortwörtlich der Visier schon beschreibt.
Bei diesem Buch, Herr Trojanow, kann man aber doch schon die Hoffnung verlieren, dass Macht überhaupt zu irgendwas gut ist. Es steckt im Buchtitel eine kleine, wie soll ich das nennen?
Hoffnung? Vielleicht
eine kleine Hoffnung, genau das Wort. Weil nämlich, wie man Macht erringt und sie nie wieder loslässt, das nie ist in Klammern gesetzt. Ist das die kleine Hoffnung, dass es auch Menschen gibt, die sie wieder loslassen?
Ja, zum also Guten? Die Hoffnung ist ja, dass weltgeschichtlich betrachtet immer wieder das Volk, bei dem der Visier ja beschreibt, du musst unbedingt immer das Volk spalten. Das wirklich Gefährliche ist ein einmütiges, gut gebildetes Volk. Und es gibt ja immer wieder Momente, in denen die Menschen aufwachen und dann tatsächlich sich gegen die Herrschaft wehren. Und das ist sozusagen das Hoffnungsvolle, weil wir ja immer wieder überrascht werden. Sie haben gerade die Türkei erwähnt oder Serbien. Es ist ja immer wieder so, dass auf einmal die Menschen genug haben und sich nicht mehr auf diese Weise unterdrücken und verdummen lassen.
Das müssen wir als Schlusswort nehmen. Danke, Ilja Trojanow, für Ihren Besuch.
Danke.
Und auch für diese neue literarische Großtat, das Buch der Macht, wie man sie erringt und nie wieder loslässt, das nie in Klammern, jetzt wunderschön erschienen in der anderen Bibliothek.